온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보스 스 아메리카 라티나.
Herzlich willkommen zum ersten Info nach der Sommerpause. Voller Tatendrang haben wir natürlich losgelegt und gleich viel zu viel produziert. Das heißt, es gibt neben der regulären halben Stunde noch mehr Futter auf unserer Homepage, das ihr euch herunterladen könnt. Nach einer Nachricht gibt es einen Ausschnitt eines aktuellen Berichts zur Lage in Kolumbien.
Dort nämlich demonstrieren seit über zwei Wochen zehntausende Bauern, Bäuerinnen und Arbeiter und Arbeiterinnen und legen ganze Landesteile lahm. Mit ihrem Agrarstreik kritisieren sie die Freihandelsverträge und wollen die Regierung zu Verhandlungen über bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zwingen. Und hier hört ihr nur einen Ausschnitt und den Rest könnt ihr euch auf unserer Homepage anhören.
Genau, dann haben wir noch zwei aktuelle Beiträge. Einmal zum Tag des Kaffees am kommenden 7. September. Da haben wir ein Hamburger Kaffeekollektiv Aroma Zapatista interviewt und dort erklären sie in dem Interview, wie sich der Preis für eine Tüte Kaffee zusammensetzt, warum sie keine Fairtrade-Siegel haben möchten und wie die Kontrolle der Kooperativen funktioniert.
Zuletzt bieten wir euch einen Ausschnitt aus unserem Live-Programm Onda Viva an. Mit der Sendung Gerechtigkeit lässt auf sich warten, die unaufgearbeiteten Verbrechen der Colonia Dignidad in Chile soll nicht nur an die Misshandlung und Ausbeutung der eigenen Sektenmitglieder erinnert werden, sondern auch an den 40. Jahrestag des Putsches in Chile am 11. September. Die Siedlung diente nämlich den chilenischen Militärs und Geheimdienstlern nach dem Militärputsch 1973 auch als Folterstützpunkt.
Auf unserer Seite www.npla.de ist unter der Rubrik Onda die komplette einstündige Sendung zum Herunterladen und Nachhören eingestellt. Dort findet ihr auch nähere Infos zu der Demonstration, die am Dienstag, den 10. September in Berlin unter dem Motto Gerechtigkeit für die Opfer der Colonia Dignidad stattfinden wird.
Viel Spaß beim Zu- und Reinhören wünscht eure Onda Info Crew.
Tschüss.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Argentinien. Das Parlament der argentinischen Provinz Neuquén kam Ende August zu der Abstimmung über einen Vertrag zwischen dem US-amerikanischen Energieriesen Chevron und dem argentinischen Erdölkonzern YPF zusammen. Mittels der Methode Fracking soll bald Erdöl in der Region gefördert werden. Soziale Organisationen, Gewerkschaften, Studenten und politische Parteien protestierten gegen die Abstimmung. Fracking gilt als sehr risikoreiches Verfahren, wie die Umweltaktivistin und Teilnehmerin der Demonstration Florencia Lescano erklärt.
El fracking es uno de los métodos más contaminantes porque además de utilizar 600 químicos que son un secreto comercial incluso.
Fracking ist eine der Methoden, die die Umwelt am meisten verschmutzen. Es werden nicht nur 600 verschiedene chemische Stoffe dabei verwendet, deren Zusammensetzung von den Unternehmen geheim gehalten wird, sondern wir wissen auch, dass das Fracking in anderen Ländern irreparable Schäden angerichtet hat. Das liegt unter anderem an den Sprengungen in 2000 Metern Tiefe, die ausgelöst haben, dass Gebiete, die nicht von Erdbeben betroffen waren, plötzlich Erdbeben verzeichnen. Außerdem wird der letzte Tropfen Wasser dabei verbraucht, obwohl wir wissen, dass wir hier in Neuquén ernsthafte Probleme haben, sauberes Trinkwasser zu bekommen. Und am Ende haben wir gar keine Ressourcen mehr. Mitglieder der indigenen Mapuche besetzten schon im Juli aus Protest zwei Bohrtürme des Konzerns. Das Erdöl soll auf ihrem Land gefördert werden, ohne dass sie vorher konsultiert wurden, obwohl dies der Artikel 169 der Internationalen Arbeitsorganisation vorschreibt. Ein weiterer Grund für die Proteste ist die Vergangenheit von Chevron. Im ecuadorianischen Amazonasgebiet förderte der Konzern drei Jahrzehnte lang Erdöl und hinterließ dann ein mit Giftstoffen verschmutztes Gebiet von 1,5 Millionen Hektar, welche noch immer das Wasser verseuchen und bei der lokalen Bevölkerung zu erhöhten Krebsraten, Fehlgeburten und anderen Krankheiten führen. In Ecuador läuft seit mehr als 10 Jahren ein Gerichtsverfahren gegen den Konzern. Die Demonstranten in Neuquén wurden während der Abstimmung von der Polizei angegriffen. 28 Menschen wurden verletzt, einer verlor ein Auge, zwei wurden von Schüssen getroffen. Für die Region im Norden Patagoniens bedeutet das Abkommen zwischen Chevron und YPF etwa 23 Milliarden US-Dollar in den nächsten 35 Jahren.
Más de 70.000 campesinos, 11.000 indígenas, 6 bloqueos viales, 17 concentraciones en 20 departamentos, 20.000 policías en las vías de todo el país, 280.000 transportadores, estudiantes de la MANE y trabajadores de la salud en apoyo desde las ciudades más grandes, evidencia que el paro que comenzó desde el pasado 19 de agosto es el más grande que ha visto Colombia entera desde hace décadas.
Die größte Streikwelle seit Jahrzehnten sorgt in Kolumbien für Stillstand und Bewegung.
El tal paro nacional agrario no existe.
Der Agrarstreik, an dem sich Zehntausende Menschen beteiligen und der weite Teile Kolumbiens lahmgelegt hat, dauert nun schon seit über 2 Wochen an und noch immer ist kein Ende in Sicht. Inzwischen hat sich zwar die Versorgungslage mit Lebensmitteln und Treibstoff in den Provinzen Nariño, Arauca und Boyacá entspannt, nachdem die Bauernverbände dort begonnen haben, die Straßenblockaden aufzulösen. In anderen Landesteilen, wie in Caquetá, Cauca, Huila und weiteren Provinzen, halten jedoch mehrere 10.000 Menschen die Blockaden immer noch aufrecht.
El tal paro nacional agrario no existe.
Die Bewegung der Würde, die fast 10 Millionen Bauern und Bäuerinnen, Indigene und AfrokolumbianerInnen vertritt, hat den landesweiten Agrarstreik am 19. August begonnen. Die Protestierenden wollen nicht lockerlassen. Sie wollen weiterhin mit Streiks, Straßenblockaden und großen Lärmdemos am 4. September die Regierung an einen gemeinsamen großen Verhandlungstisch zwingen.
Aber Kinder, wenn ich in eurem Hause von Kaffee höre, bekomme ich eine Gänsehaut.
Es ist Nacht, ich bin nicht wach, denn mein Bett hält mich in Schach. Der Tag erwacht, die Augen auf, ich setz die braune Bohne auf. Die erste Tasse, die es gibt, ist voll mit Kaffee, frisch aufgebrüht.
Jetzt übernehme ich das Kommando. Hier habe ich dir nämlich ein Päckchen von meinem Kaffee mitgebracht. Den werden Sie mal ganz schön fein mahlen, dann sprudelnd heißes Wasser machen und nicht vergessen, das heiße Wasser über den Kaffee schütten. Gut ziehen lassen und umschütten. Und nun, meine Lieben, überzeugt euch selbst.
Tag des Kaffees. Am kommenden Samstag, den 7. September, jährt sich zum 8. Mal der Tag des Kaffees, der vom Deutschen Kaffeeverband ausgerufen wird. Gemessen am Konsum ein wichtiger Feiertag in Deutschland. Denn pro Kopf werden hierzulande 6,4 Kilo oder knapp 150 Liter Kaffee jährlich getrunken. Die aus Afrika stammende Pflanze wird mittlerweile in 50 Ländern mit tropischem oder subtropischem Klima angebaut. Heißt, dass die begehrte Bohne trotz Klimawandel nach Deutschland importiert werden muss. Im letzten Jahr wurden 520.890.000 Kilo Kaffeebohnen importiert. Zu mehr als einem Viertel aus Brasilien. Nichts zu feiern haben aber häufig die BäuerInnen und ErntehelferInnen, die an dem Kaffeeboom am allerwenigsten verdienen und den Schwankungen des Weltmarktpreis für Kaffee ausgeliefert sind. Allein in den letzten 2 Jahren ist dieser mal wieder um 50% gefallen. Aus diesem Bewusstsein heraus entstand bereits seit den 1970er und verstärkt in den 1980er Jahren der alternative Handel. Ausschlaggebend war die Erkenntnis, dass die von Ungleichheit geprägten wirtschaftlichen Nord-Süd-Beziehungen eine gleichberechtigte wirtschaftliche Entwicklung verhindern und darüber hinaus viel mehr Schaden in den Ländern anrichten, als jegliche Entwicklungshilfe wiedergutmachen könnte. Im Gegensatz zum heutigen fairen Handel wurde ein grundlegender Wandel des vorherrschenden Wirtschaftsmodells angestrebt. Das heißt, auf inhaltlicher Ebene setzte man sich sowohl mit dem Massenkonsum im eigenen Land als auch mit den Ursachen und Verursachern der strukturellen Ungleichheit im Trikont auseinander. Die praktische Ebene sollte Alternativen für einen gerechten Handel aufzeigen und entwickeln. und gleichzeitig gezielt sozialpolitische Projekte unterstützen, wie beispielsweise die sandinistische Bewegung in Nicaragua. Auch heute gibt es noch Kollektive, die sich klar dem alternativen Handel zuordnen lassen. Wir konnten mit dem Hamburger Kollektiv Aroma Zapatista sprechen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die zapatistische Bewegung im Süden Mexikos zu unterstützen. Im folgenden Interview erklären Sie, wie sich der Preis für eine Tüte Kaffee zusammensetzt, warum Sie keine Fairtrade-Siegel haben möchten und wie die Kontrolle der Kooperativen funktioniert. Genau, herzlich willkommen hier bei Onda Info im Studio per Telefon an Hans Martin vom Café-Kollektiv Aroma Zapatista. Vielleicht könntest du kurz vorstellen, was ihr genau macht.
Wir sind ein kleines Kaffeekollektiv in Hamburg. Wir sind 4 Leute, 3 Frauen und ein Mann. Und wir importieren Kaffee aus Chiapas, Mexiko und lassen den hier in Hamburg lagern und dann in Kaltenkirchen rösten und vertreiben den dann. Und das Ziel ist halt, sowohl den Produzenten einen guten Preis für den Rohkaffee zu bezahlen, als auch über den Kaffeeverkauf noch zusätzlich Gelder zu erwirtschaften, um die Bewegung, die zapatistische Bewegung in Mexiko mit Geldern zu unterstützen.
Mhm. Und es gibt ja sozusagen diesen alternativen Handel, der vielleicht irgendwann auch mal mit den Kirchengemeinden so angefangen hat, aber dann auch in den 80er Jahren verstärkt mit Sandino und Co., wo die politische Ebene nochmal sehr stark bekräftigt wurde sozusagen. Heute haben wir den Fernhandel, also in jedem Supermarkt findest du mittlerweile fair gehandelten Kaffee. Bei euch habe ich jetzt gelesen, dass ihr das nochmal solidarischen Handel nennt, also quasi nochmal einen dritten Begriff da reinbringt. Wo steht ihr da genau? Also was ist eure Position?
Wir stehen eigentlich eher so auf der Seite oder ganz klar auf der Seite der Leute, die den politischen Handel betreiben. Also der Anfang war ja mit dem Nicaragua-Kaffee in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, zur Unterstützung der Revolution in Nicaragua. Und für uns ist es ganz klar, dass wir die gesellschaftlichen Veränderungen in Mexiko, in Chiapas, durch unseren Handel unterstützen wollen, dass die indigenen Bevölkerungsgruppen sich ihre Rechte wieder versuchen anzueignen. Das versuchen wir praktisch ökonomisch zu unterstützen.
Mhm. Und habt ihr auch eine Position zu diesem fairen Handel? Also würdet ihr zum Beispiel euren Kaffee auch im Supermarkt jetzt anbieten, neben den anderen Kaffees? Oder gibt es da auch eine Kritik irgendwie an dem
fairen? Das machen wir in der Form nicht, aber es ist nicht unser Weg. Weil wenn wir das machen würden, müssten wir plötzlich unsere Preise ganz massiv aufsplitten. Weil im Supermarkt müssen wir einfach ganz andere Rabatte geben, um da gelistet zu werden. Das ist nicht unser Weg, den wir nehmen. Mit dem klassischen fairen Handel haben wir nicht so fürchterlich viel am Hut, weil wir uns ganz klar auch als gesellschaftsverändernd sehen wollen und nicht nur so ein bisschen das gute Gefühl bewirken und vielleicht so ein bisschen Reparaturbetrieb zu sein.
Mhm. Ich trinke zwar euren Kaffee jeden Morgen, aber ich habe gerade gar nicht im Kopf. Habt ihr irgendwelche Siegel eigentlich oder verzichtet ihr da auch komplett drauf?
Wir verzichten auf die Siegel. Die Siegel sind ganz klar, also werden von kapitalistischen normalen Marktunternehmen kontrolliert und das machen wir nicht. Wir sind biogesiegelt zum Teil, vielmehr unsere Produzentinnen sind zum Teil biogesiegelt, wobei eine Kooperative, was wir auch sehr positiv sehen, so eine Autozertifizierung gerade entwickelt und sie versuchen sich also gegenseitig die verschiedenen Produzentinnen zu überprüfen, dass das Bio-Kaffee ist. Den dürfen wir aber natürlich nicht als Bio-Kaffee verkaufen, weil da sind die Vorschriften hier ganz klar, dass wir nur gesiegelten Kaffee als Bio-Kaffee verkaufen dürfen.
Du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, das Thema Kontrolle. Es gibt ja immer mal wieder so schöne Filme, wie auf Arte jetzt neulich gesendet, dass quasi die Produzentinnen, vor allen Dingen diese Plantagenbesitzer, die unterschreiben dann irgendwelche Zettel, wo drauf steht, ja, hier Code of Conduct, unterschreiben wir alles. Aber wenn man sich das dann mal genau vor Ort anschaut, da sieht man häufig, dass das nicht weitergereicht wird. Wisst ihr, wie das aussieht bei euch mit Tagelöhnern und wie es mit, du hast gerade irgendwie gesagt, mit gegenseitiger Kontrolle?
Also in den Kooperativen ist das Ziel halt, in dieser einen Kooperative, Sittliquillum, ist das Ziel halt, dass sich die Bauern oder die kooperativen Mitglieder gegenseitig kontrollieren, dass da auch, oder untereinander kontrollieren, dass kein Schmu in Bezug auf Bio gemacht wird. Also das ist die eine Ebene. Und das andere ist, wir haben überwiegend Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in unserem Kooperativen, wo es überwiegend Familienbetriebe sind. Es gibt natürlich auch einige Leute, die ein bisschen mehr Kaffee haben und die dann auch Tagelöhner während der Ernte anstellen. Da wird uns auf Nachfrage immer wieder gesagt, dass sie den Mindestlohn zahlen, also dass sie zumindest die formalen Richtlinien alle einhalten. Und wir gehen davon aus, dass das auch klappt. Da unsere kooperativen Mitglieder alle in der zapatistischen Bewegung organisiert sind, sind sie natürlich auch in der politischen Bewegung drin und stehen dadurch unter Kontrolle praktisch, wobei wir ihnen auch einfach vertrauen. Wir sind auch jedes Jahr da. Eine Kollegin von uns ist gerade da, Dorit, ist gerade in Mexiko, in Chiapas und guckt sich wieder die Kooperativen an und spricht mit den Leuten, guckt, was wir da noch verbessern können. Ich würde noch gerne mal kurz was zum Kaffeepreis sagen, weil ich weiß nicht, ob das euren Hörerinnen und Hörern wirklich so richtig klar ist. Der Kaffeepreis ist in den letzten 2 Jahren um die Hälfte gefallen. September 2011 haben die Produzenten auf dem Weltmarkt 2,74 Dollar pro Libra gekriegt und gestern war der Preis bei 1,30 Dollar pro Libra. Also da ist augenblicklich ganz schön was an Bewegung da und wir haben uns entschlossen, diesen Preisverfall nicht mitzumachen, sondern denselben Preis wie im Jahr 2011 zu zahlen.
Mhm. Kannst du auch noch mal andere konkrete Zahlen nennen? Also ich habe mal auf eurer Homepage gesehen, also dass ein Drittel des Geldes geht ja an die Bäuerinnen. So ein Paket kostet um die 7,50 Euro für 500 Gramm?
Für 500 Gramm. Da gehen ungefähr 1,60 Euro an Start erstmal als Steuern, also Kaffeesteuer und Mehrwertsteuer. Wir haben noch pro Kilo 45 Cent an freiwillige Spende, die wir abgeben an die Bewegung in Mexiko, um auch Leute zu unterstützen, die keine Kaffeefelder haben. Mhm. Und der Rest ist dann Rösten, Rösterei und all solche Sachen und Betriebsausgaben natürlich auch. Transport nach Hamburg kostet auch Geld.
Und nun, meine Lieben, überzeugt euch selbst. Merkt ihr schon dieses wunderbare Aroma? Übrigens, es liegt nicht nur am Zubereiten, sondern es liegt auch am Kaffee selbst.
Möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen? Irgendwas
ich würde nur noch mal gerne eure Hörerinnen und Hörer auf unsere Website hinweisen und sie auffordern, ein bisschen Kaffee bei uns zu kaufen.
Das darfst du natürlich gerne ein bisschen Schleichwerbung machen, das ist kein Problem. Dann sag doch noch mal eure Homepage.
Unsere Website ist www.aroma-zapatista.de.
Ja, es dauert nicht mehr lange und am 11. September jährt sich zum 40. Mal der blutige Putsch in Chile. Ein Putsch, bei dem das Militär mit aktiver Unterstützung der USA die gewählte Regierung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende stürzte. Ein Putsch, der die lange Diktatur unter Augusto Pinochet einleitete und ein Putsch, der einen tiefen und schmerzvollen Einschnitt in der chilenischen Geschichte markiert. Es erscheint da vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen seltsam oder überraschend, wenn wir anlässlich dieses Datums heute hier über die Colonia Dignidad sprechen, die Sektensiedlung der Deutschen im Süden Chiles und die unaufgearbeiteten Verbrechen der Colonia Dignidad. Aber in dieser Kolonie der Würde, wie sie offiziell heißt, wenn man ihren Namen übersetzt, wurden eben nicht nur deutsche Bewohner gefoltert oder missbraucht und durch schwere Arbeit ausgebeutet, sondern die Sektensiedlung diente dem chilenischen Geheimdienst eben auch als Außenlager, als Stützpunkt, wo in Zusammenarbeit mit Leuten aus der Kolonie ab 1973 nach dem Putsch Menschen gefoltert wurden, Diktaturgegner gefoltert worden. Und wir wollen heute über diese Verbrechen, die dort stattgefunden haben, sprechen und schauen jetzt erst einmal ein bisschen auf das, was die Kolonie eigentlich war. Jan, sie wurde ja 1961 gegründet und zwar von dem deutschen freikirchlichen Prediger Paul Schäfer. Der wanderte 1961 mit einer ganzen Reihe von religiösen Familien nach Chile aus Deutschland. Und er floh schon damals sozusagen vor Anschuldigungen, Missbrauchsanschuldigungen, die Schuldigungen, die hier schon laut geworden waren gegen ihn. Und ging dann eben nach Chile mit seinen Anhängern. Und Schäfer ist erst 2006, also Jahrzehnte später, wegen sexuellen Missbrauchs und der Entführung von Kindern und Jugendlichen verurteilt worden. Und er starb dann 2010 in Haft in einem Gefängnishospital. Wenn man heute über die Colonia Dignidad spricht, Jan, dann müssen wir uns, glaube ich, erstmal ein Bild davon machen, was war das denn eigentlich für eine seltsame Siedlung, die da im Süden Chiles entstanden war? Also wie sah Alltag da überhaupt aus?
Ja, wie du schon gesagt hast, reist der Sektenführer Paul Schäfer 1961 mit etwa 300 von seinen Anhängern nach Chile und dort erwerben sie ein riesiges abgelegenes Landgut am Fuße der Anden. Dieses Landgut liegt etwa 40 Kilometer von der nächsten chilenischen Kleinstadt entfernt und ist nur über eine Schotterpiste erreichbar. Und das hat die Ausdehnung 16.000 Hektar. Das ist die Größe einer mittleren deutschen Stadt wie Bonn oder Freiburg. Und dort beginnt die Gruppe, ein kleines Dorf zu errichten und vor allem die Erde nutzbar zu machen für die Landwirtschaft. Die Siedlung wird eingezäunt, es wird ein riesiger Zaun darum errichtet mit Stacheldraht und in sehr entbehrungsreicher Arbeit müssen dann die einfachen Siedler dort arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dort die Felder bestellen. Und Paul Schäfer wird umgeben von einer Gruppe von Vertrauten, etwa 15 bis 20 Personen, die Jerarcas genannt werden, die Obersten in der Sektenführung. Und zusammen mit diesen Leuten gibt er den einfachen Siedlern eine eiserne Disziplin vor und erlaubt zum Beispiel nicht, dass die Leute Zugang haben zu Presse, zu Medien, Radio, Fernsehen, Zeitungen werden verboten. Die Familienstrukturen in der Gruppe werden aufgebrochen. Männer, Frauen, Kinder müssen in separaten Gebäuden leben und auch täglich getrennt ihren Arbeiten nachgehen. Die Sexualität wird unterdrückt in der Gruppe und gleichzeitig müssen alle Siedler reihum zu Paul Schäfer, um ihre vermeintlichen Sünden zu beichten. Und dabei achtet Paul Schäfer auch darauf, dass die einzelnen Personen andere anschwärzen, andere Leute bespitzeln und baut so ein System der totalen Überwachung auf mit seinen Führungspersonen. Und jegliche Auflehnung gegen diese innere Gruppendisziplin wird brutal bestraft, durch Einsperren, durch Elektroschockvergabe oder durch Vergabe von Psychopharmaka-Medikamenten.
Ja, da kann ich auch von einer Begegnung erzählen. Ich konnte vor einiger Zeit hier in Deutschland mit Gudrun Müller sprechen. Gudrun Müller ist eine Frau heute Mitte 60. Sie stammt aus einer religiösen Familie und kam als Jugendliche in die Colonia Dignidad, hat sich dort auch verliebt in ihren Mann Wolfgang Müller und als erwachsene Frau sozusagen lebten die beiden oder als erwachsener Mann lebten die beiden in der Kolonie und Gudrun Müller hat kurz erzählt, was sozusagen passierte, wenn es darum ging, dass die beiden sich treffen wollten als erwachsene Menschen.
Und wir durften uns ja auch sozusagen haben uns nur heimlich getroffen, wenn überhaupt. Das kam nicht oft vor. Aber wenn, dann war es heimlich und dann auch nur, kurz und dann schon immer Angst, kommt einer, sehen sie uns, kriegen wir wieder eine Tracht Prügel. Das war ja nur mit Angst. Aber dann war es wieder schön, weil sie einen wieder aufgeputscht haben. Dann haben sie mir wieder gesagt, ich müsste mal ausspannen. Und dann haben sie mir eine Spritze hier gegeben und dann war ich benommen wie in einer Narkose. Und dann haben sie mich mit Elektroschocks bearbeitet. Ich bin ja dreimal geflüchtet. Wie ich zur Botschaft gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Es ist mir genommen worden, wie vieles andere auch. Was an schönen Sachen war, ist mir vieles genommen worden. Was ich nicht mehr weiß, wenn meine Geschwister erzählen, dann sage ich immer, da war ich nicht dabei. Ne?
Ja, Jan, das war Gudrun Müller. Und wenn man sich eben mit der Colonia Dignidad beschäftigt, stößt man auf unzählige Verbrechen. Gudrun Müller hat jetzt sozusagen von einer Facette erzählt. Und es gab eben aber auch nicht nur die Opfer, die sozusagen die Siedler waren, die deutschen Siedler, die in die Kolonie gegangen waren, sondern es gab eben auch die anderen Opfer, nämlich die chilenischen Opfer. Und da wollen wir heute anlässlich des Putsches, der sich bald jährt, nochmal genauer drauf gucken. Denn wie gesagt, die Kolonie diente quasi als Folterstätte auch für Regimegegner. Und da ist natürlich erstmal die Frage, wie kam überhaupt dieser Kontakt zustande zwischen den Leuten, also der Führungsriege in der Kolonie und dem Putschistenregime?
Ja, Schäfer und seine Führungsriege hatten ständig Angst um den Fortbestand der Sekte. Und zum Schutz der Sekte haben sie sich immer versucht zu verbünden mit wichtigen Personen, die in Schlüsselpositionen saßen, in der Verwaltung, in der Politik, im Militär, in wirtschaftlichen Kreisen, und haben diese Autoritäten eingeladen in die Siedlung und fürstlich da bewirtet und den Chor singen lassen. Und als dann 1970 der sozialistische Präsident Allende gewählt wird, wird die Angst von Schäfer und seinen Leuten besonders groß vor einer Enteignung, denn Allende hatte eine Landreform angekündigt und ihre Siedlung war ja sehr groß. Und dort beginnt sich dann Schäfer und die Führungsriege mit den Großgrundbesitzern in der Gegend und auch mit radikalen, militanten, rechtsextremen Gruppen zu verbünden, die Sabotageakte gegen die Allende-Regierung durchführen. Und in genau dieser Zeit werden auch die ersten Kontakte zu den späteren Putschisten um Augusto Pinochet aufgenommen. Und ab dem 11. September 1973, ab des Tages des Putsches, arbeitet Schäfer und seine Führungsleute zusammen mit dem Geheimdienst, mit den Militärs, bei der Verhaftung und Folter und dem Mord an Gegnern der Diktatur.
Und was oder wie genau lief das dann ab? Also wie passierte das, dass dann Leute dahin kamen? Gibt es da auch sozusagen nochmal verschiedene Phasen, wie das passierte nach dem Putsch?
Ja, da gibt es verschiedene Phasen. 1973, gleich nach dem Putsch, haben die lokalen Großgrundbesitzer, die Gewerkschaftler und die Allende-Anhänger unter den Landarbeitern sofort angezeigt bei den Militärs, und diese Leute wurden festgenommen. In der Gegend um Parral sind in den ersten Jahren nach dem Putsch 38 Personen verschwunden und sind bis zum heutigen Tage verschwunden und keiner weiß, wo sie und wie sie umgebracht wurden. Es wird vermutet, dass das in der Colonia Dignidad war. Ende 1973 gründet dann Pinochet den Geheimdienst DINA. Und Schäfer ist von vornherein mit diesen Leuten schon aus alten Zeiten bekannt und beginnt mit ihnen zu kooperieren und stellt das Siedlungsgelände zur Verfügung als Folter- und als Vernichtungsstätte. Und hunderte Personen werden dorthin gebracht, werden dort verhört, brutal gefoltert, und viele von ihnen sind bis zum heutigen Tage verschwunden. Es wird vermutet, dass über 100 Leute in der Colonia Dignidad ermordet wurden.
Zum ersten Mal Musik spielen. Und wir wollen damit erinnern an den großen Musiker Victor Jara, der 1973, zwei Tage nach dem Putsch, festgenommen wurde, in das, wie viele tausend andere, in das Estadio Nacional, also das große Stadion in Santiago de Chile, verschleppt wurde, dort gefoltert und ermordet wurde. Und wir spielen den Song Adés Alhambra, ein Lied über die Landreform und den Aufbruch für mehr Gerechtigkeit in Chile.
Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de